Die Fußballsaison ist vorbei. Wir befinden uns auf der Zielgeraden in Richtung Weltmeisterschaft. Und deswegen ist es Zeit für eine zeitlose Folge der schwarz-gelben Runde, damit ich auch mal ein bisschen durchschnaufen kann. Ich hoffe, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass ihr dafür Verständnis habt. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der natürlich viele zeitlose Geschichten zu erzählen hat. Ich muss direkt mal fragen, sagen viele Leute zu dir Bruno, weil ich ja immer Bruno zu dir sage, ne?
Kann man 90% sagt Männer zu mir, Bruno, höre ich nur aus dem engeren Umfeld.
Aus dem engeren Umfeld, also deine Familie zum Beispiel, die sagt dann, also Papa natürlich
ja,
auch.
Ja, aber so drumherum, Günner ist einfach so der Branchenname. Wenn ich durch die Stadt gehe, bin ich Günner. Und wir kennen uns ja jetzt nicht übers Theater, sondern durch andere Arbeiten, dann ist wahrscheinlich eher wieder Bruno und ist mir wurscht. Hauptsache der Name ist hauptsächlich.
Ja, alles klar, das kann ich mir gerade noch merken. Also, ihr habt gemerkt, Günner Knust oder Bruno, wie ihr wollt, ist heute hier mein Gast und wir haben eine Menge zu besprechen. Und du wusstest ja gar nicht, als du jetzt hierher gekommen bist, worüber sprechen wir eigentlich genau? Und ich habe mir im Prinzip nur ein Stichwort hier auf meinen Zettel geschrieben, das hat drei Buchstaben, RAN. Denn ich weiß, dass du damals dort eingestiegen bist, als Sat.1 sich die Fernsehrechte, Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga gesichert hat. Das war so Anfang der 90er Jahre. Darüber werden wir ein bisschen sprechen. Wir werden auch sprechen über die Veränderung in der Berichterstattung, ja, die damals maximal radikal ja gewesen ist. Das kann man schon so sagen. Viele Jahrzehnte bei der Sportschau in der ARD kam die Übertragung. Dann ein paar Jahre RTL mit Anpfiff, mit dem leider nicht mehr lebenden Kollegen, Gott hab ihn selig, Uli Potowski. Und ja, das war damals eigentlich schon ein richtiger Schocker. Darüber werden wir uns auf jeden Fall unterhalten. Wir werden auch darüber sprechen, ob wir das alles so gut finden, wie das jetzt ist. Ja, weil es ist sehr schrill, es ist sehr laut, es ist sehr bunt. Aber ihr habt damals im Prinzip damit ja angefangen. Also du bist mit schuld, wenn man das so sagen möchte. Und ja, wir haben bestimmt noch die ein oder andere Geschichte. Und das ist so heute unser Thema, die Berichterstattung im Fußball und so weiter. Wann hast du das erste Mal so eine Zusammenfassung in der Sportschau gesehen? Kann sich danach noch dann irgendwie so dran erinnern, wann das dir mal im Gedächtnis hängen geblieben ist? Samstagabend sitze ich irgendwie zu Hause auf dem Sofa und da kommt die Sportschau und die zeigt die Bundesliga?
Ja klar, also ich muss ja dazu sagen, Sportschau war bei uns zu Hause immer ein Pflichtprogramm, schon durch Vater. Und mehr Erinnerung habe ich eigentlich Tore, Punkte, Meisterschaft, samstags Auto waschen, Radio hören. Und es gab ja auch die Sonntagssportschau, wenn dann die Regionalligen gespielt haben, die haben wir auch immer alle geguckt und Bundesliga-Aufstiegsrunde, aber dann, wenn man bei Auswärtsspielen gewartet hat, Sportschau samstags war Pflicht. Ne? Ich war aber als Kind auch sehr oft und auch schon sehr früh im Stadion im Ende.
Also ich kann mir vorstellen, weil bei mir war es in Teilen so, als dann die Info kam, jetzt wechseln hier die Sendungsrechte, ja, also es überträgt jetzt jemand anders, das war schon eine große Nummer. Ja. Aber wie war das dann für dich als jemand, der natürlich dann auch 2 Jahre älter bist du ja als ich, ja, der das dann schon im Erwachsenenalter mitbekommen hat, der es gar nicht anders kannte. Also diesen Wechsel zu RTL und Anpfiff, den habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Ich wusste, das läuft bei Anpfiff und irgendwann lief es dann halt bei Sat.1. Das war trotzdem für mich eine große Nummer. Aber wie war das für jemanden, der immer nur die Sportschau kannte, oh, das kommt jetzt im Privatfernsehen?
Für mich war das ein Schock. Damals, Privatfernsehen kam ja überhaupt erst auf. Und ich kann mich erinnern, dass so die Privaten, aufgefahren mit Karl Dall, mit Dallas und laut schrill, als die dann die Bundesliga-Rechte geholt haben mit Uli Potowski, den ich auch sehr gut kannte und sehr gemocht habe, das war eigentlich relativ langweilig. Es war der gleiche wie vorher bei der Sportschau, nur dass es auf einmal 3 Stunden dauerte und Günter Netzer noch da hinten saß als Fachmann. Und so richtig revolutionär haben die das eigentlich gar nicht gemacht. Nur viele Analysen und dann hast du doch wieder in die Redakterie geguckt im zweiten Programm. Und aber der Umstieg von der Sportschau mit Klein, der Moderator, oder Ernst Wilbertigen, 1-0-2-0 dran und umschalten, und das war sehr, sehr steif und oder mit Fassbinder, guten Abend allerseits. Es ging eigentlich erst richtig mit Sat.1 los. Also von RTL hatte man mehr erwartet, es ist dann leider doch nicht so geworden.
Ja, es gab dann natürlich dann auch irgendwann ein Wettbieten. Ja, es war mehr Geld da in den Privatfernsehsendern und irgendwann hat dann halt Sat.1 gesagt, wir wollen das Ding unbedingt haben, und dann war das die Geburtsstunde von RAN. Ich will aber nochmal auf die, ich sag mal so Mitte der 80er schauen. Du hast gerade auch gesagt, das war alles ein bisschen steif. Ja. Hat man sich als junger Mensch damals danach gesehen, dass sich was verändert, oder war das okay, wie es war, weil man es auch nicht anders kannte?
Also damals als Konsument, ich hätte es nicht gebraucht. Und dann hat sich aber der ganze Fernsehmarkt ja so entwickelt. Ich habe dann auch mal schon im Sat.1 Kinderprogramm Auftritte machen können damals auch. Und waren auf einmal andere Anbieter mit da. Und wenn die dieses Geld hatten, und Sat.1 hat ja alles auf die Karte Fußball gesetzt, und nachdem die gesehen haben, die Premiere gewachsen ist im Hintergrund. Und ja, damit kam dann eigentlich wirklich eine Änderung, die dann auch was bewirkt hat, die dann auch, sagen wir mal, vielleicht auch zeitgemäß war. Weil parallel dazu war ich auch Stadionsprecher in Dortmund. Bei mir war ja mein Vorgänger auch oben unterm Dach anonym 1-0, 2-0, 3-0. Mannschaftsaufstellung, die Namen vorgelesen, nicht darauf reagiert, dass die Südtribüne mitrufen wollte. Und ich war da einer, der vom Rasen war. Auch da hat es ja diesen Umbruch gegeben. Das war ja für die Teile der Dortmunder Presse auch ein Kulturschock damals.
Ja, lass uns direkt da mal bei bleiben, weil ich finde das sehr, sehr interessant. Als du dann gefragt wurdest, oder anders, wie kam das überhaupt zustande, dass du da Stadionsprecher geworden bist? Weil da haben wahrscheinlich viele auch Interesse, die denken, oh, das ist bestimmt ein cooler Job, den würde ich gerne machen, das ist doch super, ich kann jedes Wochenende oder jedes zweite ins Stadion bei meinem Verein, das ist genau das, was ich machen will. Also da wird es ja mehrere gegeben haben, die daran Interesse gehabt haben.
Also Walter Wollnewitz, mein Vorgänger, hat bei Rösch gearbeitet und machte samstags dann bei Borussia den Stadionsprecher. Da war eine Institution 25 Jahre lang, die sonore Stimme von oben, die nie einer gesehen hat. Da gab's den Stadionsprecher gar nicht als Beruf. Und Gerd Niebaum, damals Präsident von Borussia, der hat ja Horst Köppel als Trainer noch in Dortmund gehabt. Die haben fast den Abstieg, den haben wir mit viel Glück noch vermeiden können in der Saison. Erst Pokalsieger, dann Abstiegskampf. Und dann hat der Niebaum mich mal irgendwo gesehen bei einer Veranstaltung und sagte dann, Mensch, wenn du jetzt hier bei uns Stadionsprecher machen würdest, ein bisschen offensiver auf, von unten vom Platz, das könnte pro Heimspiel, könnten das, oder sagen wir auf eine Saison könnten das 10, 12 Punkte mehr sein. Dann haben wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Wenn dieses Potenzial, was die Südtribüne bietet, wenn man das richtig nutzt, und nicht nur 1-0, 2-0, 3-0, sondern die wollten ja auch. Und die damals, ich glaube, die hatten 36 oder 38.000 maximal Zuschauer. Und dann hat Dr. Niebaum mir diesen Job angeboten. Und dann haben wir es probiert. Und das funktionierte. Ich glaube, wir waren nach 4, 5 Spielen immer ausverkauft. Das lag jetzt nicht an mir, weil Ottmar Hitzfeld war ein neuer Trainer, neue Mannschaft, Chapuisat, Paulsen und mit einmal spielte Borussia attraktiv. Und wir haben uns auch damals angeschrieben, wir wollten familienfreundlich werden, dass auch Familien ins Stadion können. Wir haben die Borussenfront auch weggekriegt von der Südtribüne und Dortmund war auf einmal das Stadion in Deutschland mit dem höchsten Frauenanteil. Da gibt es ja Analysen für so. Und hat man auf einmal festgestellt, jetzt gehen die Frauen auch ins Stadion. Wir waren ausverkauft und sind Vizemeister geworden in der ersten Saison. Also hat das mit seiner Punkteschätzung schon gut geklappt.
Ja, und Ottmar Hitzfeld, du hast ihn ja gerade angesprochen, mit tollen Neuzugängen, mit Stefan Chapuisat, den er damals aus Uerdingen geholt hat, den kannte er ja vorher schon. Ja, aus der Schweiz, Flemming Paulsen. Viele tolle Spieler sind damals nach Dortmund gekommen. Matthias Sammer ist, glaube ich, in der Saison in der Winterpause aus Mailand zurück nach Deutschland gekommen. Nee, in der Saison danach, Entschuldigung. Genau, er ist ja mit Stuttgart erst noch Meister geworden in der gleichen Saison. Also
Stefan Bloß ins Tor.
Ja, genau. Es gab viele Dinge, die sich damals verändert haben, eben auch das, was du dann gemacht hast, also ein aktiver Stadionsprecher, den die Leute wahrgenommen haben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil du hast eben gesagt, ein Vorgänger, der saß oben unterm Dach. Wussten die Leute überhaupt, wie der aussieht?
Glaube ich nicht. Die Stimme war richtig gut, aber nein. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, wie der aussieht. So lange ist das her. Also, das war auch anonym. Ne? Für was brauchst du einen Stadionsprecher?
War denn Borussia Dortmund der erste Verein in der Bundesliga, der einen richtigen Stadionsprecher hatte? Also auf diese Art und Weise?
Nein, da war parallel, ich glaube, Kaiserslautern hat auch schon Experimente in der Richtung gemacht. Die hatten sich dann, Nachnamen habe ich vergessen, Udo hieß er, der kam vom Eishockey in Iserlohn und hat dann so ausführungsweise Kaiserslautern mal am Betzenberg, der hat dann richtig mit Stimmung gehabt, aber mit Publikumsmanipulation auch und hat falche Spielminuten angesagt, festknapp bauen. Also es war schon sehr grenzwertig und so wollten wir das nicht machen. Wir wollten schon das Dortmunder Stadion sein, der andere Weg. fast so wie Jockel Baft mir sagte, Günner, du darfst nicht nur die Süd begrüßen, du musst die Nord, die West, die Ost. Wir haben vier verschiedene Blöcke im Stadion mit vier komplett verschiedenen Besucherstrukturen, die da sind. Da sitzen die Facharbeiter von euch, da sitzen die Angestellten, da sitzen die Gäste. Wir haben allesamt einen langen Weg gemacht, um hier hinzukommen. Musst du die begrüßen, auch wenn die Punkte hier bleiben sollen. Aber nicht polarisieren. Das war für mich auch sehr wichtig damals. Nicht polarisieren.
Mhm. Du hattest damals natürlich schon in deinem normalen Job Auftritte, also bist vor Menschen aufgetreten. Aber warst du nervös?
Beim ersten Spiel, ja. Ich wusste dann, was ich sagen wollte. Dann erste Bundesligaspiel, was vor der Südtribüne, Mikrofon, und dann schoss mir durch den Kopf, sag einfach Borussia. Borussia. Und dann schied die Süd ein. Borussia. Das war wie so ein Mantra. Und mit einem Mal war eine Stimmung da, die Mannschaft kam raus und war eine göttliche Angebung, ne? Das ist richtig. Aber das hast du, wenn du auf der Bühne arbeitest, schießt dir im richtigen Moment auch die richtige Idee durch den Kopf. Und das war ein guter Einstieg. Da haben wir auch noch gewonnen.
Ja, also besser als nicht laufen können, ne?
Ja. Geht aber mit Countdown auch gar.
Ja, du hast eben gesagt, ja, waren so 36.000 bis 38.000 Zuschauer. Ich meine, damals hätten 42.800 ins Westfalenstadion. Ja, also es wurde dann ja Mitte der 90er dann auch ausgebaut und so weiter. Ne? Aber es ist schon interessant, wie sich auch die Tribüne dann über die Jahre entwickelt hat. Da sind ja deutlich mehr heutzutage auf der Südtribüne, als das damals der Fall gewesen ist. Wie hast du diese Masse an Menschen eigentlich wahrgenommen?
Schwarzes Loch. Dann schwarzes Loch, also schwarz-gelbes Loch, da hinten waren alle schwarz. Also du darfst, auch eine alte Bühnenregel, guck keinen Einzelnen an. Machst einen gestreuten Blick und guck auf das schwarze Loch. Aber veränder den Blick dahin, dass alle mal das Gefühl haben, du sprichst sie an. Und aber guck keinen Einzelnen an.
War das gefühlt für dich, weil sich da ja dann etwas verändert hat, bevor dann RAN kam, weil du bist ja erst Stadionsprecher gewesen und dann kam die Nummer mit RAN und Sat 1, für dich so eine Art Startschuss der Veränderung in der Art und Weise, wie man Fußball verkauft hat? Weil das kann man ja vielleicht ein bisschen so sagen.
Ich war ja vorher noch, also zu der Zeit auch schon bei Premiere. Die haben ja immer das Spiel der Woche gehabt, auch nicht jedes Spiel übertragen. Und ich habe dann für das Spiel der Woche immer schon einen kleinen Beitrag gemacht, so einen unterhaltsamen. Und Premiere hat ja auch anders gearbeitet, mit den Stories vorher, Spieler zu Hause besuchen und mehr Hintergrund liefern und Halbzeitanalysen, alles, was die Sportschau nicht geboten hat, ohne Werbung das Ganze auch noch. Und Premiere war aber auch teuer, konnte sich nicht jeder leisten. Insofern war das für mich eine ziemlich exquisite Angelegenheit, da auch schon arbeiten zu können und an einem richtigen Premium-Produkt mitwirken zu können. Und die konnten ja wirklich alles machen. Und die waren eigentlich diejenigen, die es angeschoben haben im Hintergrund. Nicht zuletzt hat sich ja aus dem Kern von Premiere auch dann der Fonds von RAN entwickelt.
Ja, da waren viele Gesichter auch, die dann hinterher bei RAN mit dabei gewesen sind. Ja, klar, in der Branche ist man in der Branche und dann ist man vielleicht auch da unterwegs, wo dann irgendwann die Rechte sind. Du hast das ja jetzt nicht 5, 10 oder 20 Jahre gemacht. Warum kam der Wechsel? Konntest du dann einfach nicht widerstehen?
Wo jetzt?
Ja, vom Stadionsprecher dann zum Fulltime-Reporter sozusagen bei RAN?
Nee, die haben mir mal irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt. Und zwar, als sie gemerkt haben, dass Fußball teuer ist. Dass dann man RAN hat das Geld mit beiden Händen zum Fenster ausgeschmissen, muss man sagen. Da kam, will man nur so ein Beispiel nennen. Wir haben bei uns im Theater was gedreht, da kommen die Redakteure aus Hamburg mit dem Flugzeug nach Köln und von da aus mit dem Mietwagen nach Dortmund. Und wenn ich zur Redaktionssitzung fuhr, ich bin hier in Dortmund in Intercity gestiegen und war dann in 3 Stunden im Redaktionshaus. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen zu fliegen. Oder? Aber die haben immer nur Flugzeug, Hotel hier, Mietwagen da und waren alle ziemlich busy. So, und dann haben die auch sehr viel Spiele noch zusätzlich gekauft. Und als das Geld dann knapp wurde, mussten sie sparen und dann haben sie mit mir auch gesprochen, weil ich einen ziemlich goldenen Vertrag hatte. Ich hatte, können wir heute auch noch drüber lachen, also ich hatte garantierte Einsätze, auf die bin ich gar nicht gekommen. Als die Sendung geplant wurde, ich war der zweite Mitarbeiter, den wir den Vertrag genommen haben. Und da haben die immer gedacht, der macht hier 200 Beiträge pro Saison. Also 60, 70 habe ich gemacht. Ne? Und dann haben sie gefragt, ob ich davon runtergehen kann. Und dann verhandelt man so. Und später eben, ja, du bist auch jeden zweiten Samstag bist du in Dortmund im Stadion. Das geht auch nicht. Dann musst du uns zur Verfügung stehen. Und dann muss ja überlegen, Vertrag auflösen oder Borussia. Und dann gut, haben wir sich bei Borussia zusammengesetzt und gesagt, ich habe diesen Vertrag da und ich hätte aus heutiger Sicht besser Sat.1 absagen können.
Tatsächlich, ja? Warum denkst du das?
Weil dieser ganze Scheiß Wanderzirkus war. Ich war dann 3 oder 4 Jahre bei Sat.1, dann wechselten ein Jahr später die Rechte innerhalb eines Jahres 2-mal. Und die ganze Mannschaft immer hinterher und dann von Hamburg nach München und dann waren sie wieder in Berlin. Und ich denke mal, wenn ich sehe, also nichts gegen Norbert Dittel. Norbert Dittel ist ja mein Nachfolger gewesen. Und wie viele Jahre der das jetzt schon macht, als mein Nachfolger, der da richtigen Beruf ausgemacht hat und auch gestalterische Möglichkeiten hatte, dieses Berufsbild überhaupt mitzugestalten. Das hätte ich aus heutiger Sicht, hätte ich da noch mehr Spaß dran gehabt. Weil ich eben, Fernsehen ist vergänglich. Und ich sage heute auch aus meiner Sicht, wenn ich im Fernsehen bin, dann bleibt 50% bleibt auf Strecke hängen. Ich bin live besser als im Fernsehen. Und das geht vielen meiner Kollegen auch so.
Ja, gut, gibt Leute, die sagen, du bist auch live nicht gut, ne? Das gibt's ja auch den einen oder anderen. Denn normalerweise bist du derjenige für die Gags hier. Jetzt habe ich mal einen gemacht, aber es kommt keine Anerkennung.
Du,
ja?
Es gibt auch Leute, die ich gut finde. Ne? Und es gibt so ein Scheißebarometer. Das muss jeder haben und darf er auch. Wenn mir einer sagt, das gefällt mir nicht, was du machst, sage ich, ja, mir gefällt das auch nicht. Aber was soll ich gegen die 7.000 anderen machen, denen das Bock macht? Aber es ist immer eine Geschmackssache. Und deswegen, wer auf die Bühne geht, wer öffentlich ist, hält den Kopf aus dem Fenster und ist ganz klar, du wirst nicht nur gestreichelt. Als ich Stadionsprecher neu war, damals Herr Rolf Dennemark von der Watz, was hat der mich verteufelt in der Presse? Und als Protégé-Projekt und Selbstdarstellung, bla bla bla. Und dann haben wir einen Abend, haben wir uns eingenommen, haben wir in der Stadion Schenkt, haben wir einen getrunken. Danach war er einer meiner besten Kumpels so in der Branche. Und aber, was der Buhr nicht kennt, ne? Rolf Dänemark hatte auch Schwierigkeiten damit, dass Ottmar Hitzfeld donnerstags bei der PK die Mannschaftsaufstellung nicht gesagt hat. Das war vorher immer üblich, dass die Trainer donnerstags die Mannschaftsaufstellung für die Presse Bescheid gegeben haben. Und dann Ottmar sagt, nee, mach ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, spekuliert doch mal, dann sehe ich, was ihr von Fußball versteht. Das war eine gute Antwort von Ottmar Hitzfeld. Und da hat er sie alle provoziert. Und ja, ich muss sagen, Ottmar hat viele gute Ideen gehabt.
Ja, tatsächlich. Nicht umsonst einer der größten Trainer, die wir in Deutschland jemals hatten. Aber darüber will ich gar nicht reden. Ja, natürlich. Das war ja, das musste man damals ja auch noch mehr lernen als das
vor allem
in den 80ern vielleicht oder 70ern.
Sportreporter, die wir in Dortmund hatten, plus den von der Bild. Die haben doch 30 Jahre gleich einen Verein gemacht. Und dann kommt auch einmal ein neuer Trainer, der sagt mir die Aufstellung nicht. Und dann kommt dann noch so ein Kasper mit dem Mikrofon in der Hand, der mit der Südtribüne da Ola mal weiß, da soll der Käse, wir wollen Fußball spielen. Ne? Und das muss ich erst mal lernen auch. Ne? Auch das Frauenentscheiden kommen.
Also ich habe jetzt richtig rausgehört, wenn du noch mal vor der Wahl stündest, würdest du dich gegen Fernsehen entscheiden. Ist schon richtig, ja?
Ja. Ja, auch, alles im Rückspiegel aufgrund der gemachten Erfahrung. Wenn ich dann sehe, guck mal, das siehst du ja heute noch bei der Sportberichterstattung. Das ist laut geworden, aber hast du Platz für Unterhaltung beim Fußball? Fußball ist eine todernste Angelegenheit. Alle Leute, die mal versucht haben, im Fußball lustig zu sein, sind du fast alle wieder weg. Der Kreisliga-Trainer, der bei Sport 1 war, den siehst du kaum noch, der geht auf Tour. Da funktioniert das. Im Fernsehen blieb vieles hängen. Dann hast du Matze Knob, der mit seinen ganzen Parodien dann auch hinter bei Bild TV gelandet ist. Aber der normale Fußballkonsument ist absolut humorlos. Es geht noch hier bei Wummsport, diese synchronisierten Dinger und so schaut's aus, bei Sport 1 ist das Maximum. Aber wehe, du fängst mal an und gehst mal mit ein bisschen Satire da. Das hat bei Dieter nur nicht geklappt, bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, was er da für ZDF immer gemacht hat und funktioniert nicht. Die Sendung dritte Halbzeit, die wir bei RTL hatten, ich bin nach der 7. Folge ausgeschieden, weil es einfach lustkillend war. Die Leute haben keinen Spaß gehabt, die Zuschauer und wir selber auch nicht.
Ich finde interessant, dass, also sagen wir mal so, deine Aussagen vermitteln bei mir so ein bisschen das Gefühl, dass du das bereust, weil normalerweise könnte man ja sagen, du hast viele Jahre viel Spaß auch bei der Arbeit gehabt. Ist ja nicht so, dass du nichts gesehen hättest, ne? Also das war schon gut.
Ich habe Spaß, aber Mensch, diese Fußballer nicht kennenlernen durfte, mit Pele zusammen eine Oli-WM in Österreich, nee, in Italien war das, Anschluss machen. Ne? Hast du schon mal mit Pele...
Wird auch nicht mehr passieren.
Ja. Aber da kannst du was doch nicht behaupten, mit Lothar Matthäus über das Oktoberfest reden und Maschinen zu Hause sein und tolle Home-Stories machen, aber das war schon toll, wenn man auch so aus dem Management und von den Trainern kennenlernen durfte, aber ich sag das als Entertainer. Für mich als Entertainer war damals war das ziemlich hart auch, weil wenn du einmal Springer auch gegen dich hast. Ich habe mal so ein Beispiel. Wir spielen gegen Schalke, Borussia, und da kommt die Bild-Zeitung an und sagt, mach uns mal so ein schönes Günner-Ding zum Derby. Und da habe ich so einen Text geschrieben. Und ich schlag samstags die Bild-Zeitung auf vor dem Spiel. Nicht ein Wort von mir. Da haben die Heinis nur meine Überschrift genommen und dann hat irgendeiner aus der Redaktion auf Schalke draufgehauen, auf Latte draufgehauen. Ich musste mich bei Latte persönlich entschuldigen und ihm meinen Text zeigen. Das war ich da. Da haben die, weil ich nicht das gesagt habe, was die wollten polarisieren. Die wollten Zoff haben. Der ganze Zoff beim Derby, der wird ja nur noch von Medien immer angezündet. Ne? Und wenn du dann eine Story filmst für Sat.1 damals im Tierheim in Dorsfeld, da haben wir so einen Schäferhund gefunden und dann der Schäferhund, der damals den Friedel Rausch beim Derby im Schein und Rot, der hing dann gewiss, dass der Dom und nachgezüchtet würde. Ne? Und dass die Fans dann immer noch feiern. Ja, glaub mal, es gab einen Großteil der Fernsehzuschauer hat das geglaubt. Ja? Und die kapieren es einfach auch nicht. Und deswegen sage ich, aus heutiger Sicht wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte mir die Erfahrung gespart, wobei ich die Erfahrung auch nicht missen möchte.
Ja, also ich meine, wann hat man die Gelegenheit, solche Fußball-Ikonen, ja auch Pelé hast du gesagt, zu treffen, und Lothar Matthäus ist ja immer noch, Gott sei Dank, jedes Wochenende zu sehen.
Ich bin aus Geburtstag eingeladen, ne? und das ist schon klasse.
Wie hast du diese das sind ja globale Legenden, Pelé und Beckenbauer, wie hast du die wahrgenommen im persönlichen Umgang?
Pelé habe ich kennengelernt in Felden, in der Spielbank, in der Bar. Wir hatten sonntags einen Interviewtermin, 11 Uhr. Und ich war jetzt abends, ich wohnte gegenüber von der Spielbank, gehe dann abends in der Bar, und Whisky getrunken und denke, wer sitzt denn, das Pegel neben mir. Und trank auch Whisky, wir tranken den gleichen. Und so kamen wir auf das Gespräch und haben einige Whiskys getrunken. Und ich habe ihm aber nicht gesagt, dass wir verabredet sind am nächsten Tag. Ich war dann im Hotel bei ihm, 11 Uhr, um 11:30 kommt der Manager und sagt, Pele, kann ich kommen, hat Allergien. Ich sage, ich bin mal streng groß, ich saß neben ihm, ich habe auch Allergien, aber ich sitze hier. Ne? Und so dann kam er eine Stunde später wieder, lachte dann auch, ja, Pele empfängt dich nachher vor dem Schloss am Wörthersee für 10 Minuten. Und dann kommt Pele da an, im Rolls-Royce, steigt da aus und Chauffeur, riesen Menschentraube, und dann haben wir 20 Minuten, ich mit meiner Hühnerpuppe auch, Interview auf Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Bundesliga-Tipp, er kannte nicht eine Mannschaft, war hochgradig lustig. Und dann hat Pele mich mitgenommen nach Trieste, nach Italien, und dann haben wir diesen Anschluss gemacht. Und so nett. Und dann hat er sich hinterher verabschiedet, hat dafür gesorgt, dass mit dem Fahrdienst auch wieder zurück nach Felden kam, wegen seiner Allergien, und ja, und abends saß er in einer Bar. Kurz was, ja, weil ich am nächsten Morgen zum Flieger musste, aber was er mir im Interview erzählt hatte mit kein Alkohol und frische Luft hier und Bergluft, war schon lustig. Mhm. Und beim Beckenbauer, total geradeaus dieser Mensch, was mir der imponiert hat, wenn wir irgendwo waren, mal vor der WM auch, Fußballer haben ja auch diese Angewohnheit, wenn die dann irgendwo essen, die stehen gerne auf, ohne zu bezahlen. Und der Franz hat immer bezahlt für alle. Ne? Und ein bisschen mit dem im Fahrstuhl, erzählt dann schweinischen List, dann hält er den Fahrstuhl irgendwo an, eine Frau steigt ein. Ja, und dann war ich an Golf spielen, die Frau ist drauf, sind wieder die Zweite. Also wenn es einen Kaiser in Deutschland gegeben hätte, hätte ich mir Franz gerne gewünscht, weil ich den Buswagen, auch den ganzen Scheiß mit der WM, wir wissen ja alle, dass er das nicht mit Golfen die WM nach Deutschland geholt hat. Aber was man mit ihm nachher mit ihm gemacht hat, hat alle nicht verdient, weil er hat uns das Sommermärchen beschert. Er hat viel Umsatz nach Deutschland geholt, wir hätten die WM sonst nie gekriegt, und war für alle bei uns in Deutschland schönes Wetter, 6 Wochen besoffen sein, tolle Spiele sein haben und immer eine Fahne und toll. Und dann muss ich sagen, hat man ihnen Unrecht getan, dass wir Deutschland hinter mit der Abrechnung. Guck dir mal, jetzt Weltmeisterschaft Amerika, Kanada und Mexiko. Jetzt sind die Beschäftigungsgelder schon so hoch, das können sich ein Land gar nicht mehr leisten.
Ja, gut. Italien macht das jetzt so, die haben erst Russland boykottiert, dann Katar und jetzt die USA. Ne? Also die ziehen das eiskalt durch, die wollen gar nicht zu der Weltmeisterschaft hin. Aber das ist nochmal ein anderes
Thema. Die werden aber demnächst doch wieder ausschalten, glaube ich.
Ja, das haben sie ja überlegt, ob sie mal eine WM ausrichten können, aber müssen jetzt auch noch ein paar
Italien in Italien.
Also sie bauen ja ein paar neu. Also ich bin sehr Italien-affin, von daher würde ich mich schon freuen, wenn da nochmal ein Turnierchen stattfindet. Ich glaube, sie wollen demnächst mal eine Europameisterschaft ausrichten. Oh, das wär auch mal was. Ne? Aber ich würde gerne wissen, diese 90er... Nee, eine Frage habe ich noch zu den beiden mit Pelé und Beckenbauer. Es sind ja nicht irgendwelche Sportfiguren in der Historie. Das muss man ja schon mal sagen. Ich habe mit Sebastian Hellmann die erste Folge dieses Formats aufgenommen vor einigen Monaten. Und da habe ich ihn auch mal gefragt, wer war so die größte Persönlichkeit, mit der er gesprochen hat. Das war bei ihm Michael Jordan. Es war sehr beeindruckend, wie er davon erzählt hat, welche Ausstrahlung Michael Jordan auch hat. War das bei den beiden auch so, dass sie so mit so einer Aura in den Raum kamen?
Ja, da ging es Licht an. Also das habe ich bei Boris Becker auch mal erlebt. Ich habe ja eine große Klappe, aber bei Boris Becker, Interview, ich weiß nicht mehr, ob es in Dortmund oder in Essen war. In Dortmund, wenn er jetzt war, dann war das. Davis Cup. Ich bin die Stimme weggeblieben. Du hast ein Mikrofon da. Und das haben wir hinterher alles vertricksen können noch. Aber da steht da so ein Boris Becker vor dir. Der hat nur die Bühnenpuppe gesehen. Der hat immer gesagt, wir verarschen ihn. Der hat eine Puppe gebaut, weil er auch so rötliche Haare hatte. Mit so einem Punkt. Er lief ihm mit so einer Prinzheinrichmütze oben.
Ja, das kannst du mir richtig vorstellen. Ja.
Und dann haben wir bei der Pressekonferenz haben sich wie Sat.1 Leute dahingestellt und den Reporter gesagt, was mal auf, bevor das losgeht. Wir drehen hier so eine bunte Geschichte. Die Puppe macht gleich die erste Frage und dann geht die PK los. Und da musste Boris auch antworten, hat auch gemerkt, dass er nicht verarscht wird. Und dann haben wir hinterher noch ein Interview mit ihm bekommen und dann im Essen beim Davis Cup habe ich von vornherein mit ihm reden können. Aber in Westfalen da am Flur, erste Frage an Boris. Muss ich schon sagen, der war das von der Aura der Stärkste.
Ja, sehr, sehr interessant. Ich meine, Boris Becker ist auch eine absolute Sportikone in Deutschland.
Ja, dass mir die Stimme wegbleibt.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin froh, dass du heute wieder Stimme hast. Ja. Das ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber da bin ich relativ dankbar. Ich möchte nochmal auf das gucken, was dann in den 90ern vor allem los war, als diese Welle der Berichterstattung losgetreten wurde. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, oder viele, weil es auch häufig dann bei Social Media noch zu sehen ist. Dieser Kommentar des Kollegen Jörg Dahmann bei dem Tor von J.J. Okocha steht ja ein bisschen so sinnbildlich für die Berichterstattung der 90er Jahre im Fußball. So, und wenn ich überlege, wie bunt und schrill das damals alles war. Ja, also wie hast du denn diese Zeit erlebt, auch im Vergleich dann zu den 80er Jahren? Weil das ja, also extremer hätte der Unterschied ja eigentlich nicht sein können.
Nee, da kam ja noch so eine Sendung wie Ranissimo dazu, die dann auch so ein bisschen Showies war, wo Rod Stewart, glaube ich, aufgetreten ist. Und das war schon sehr laut, aber ich fand, es war noch vertretbar. Da, jetzt so ein Jörg Dahlmann, der hat auch seinen Star-Gehabe immer gehabt und ist ja mit dem Jörg Dahlmann so heute gar nicht mehr vergleichbar. Aber der fuhr mit seinem blauen BMW Z3 davor und dann mit der Autogrammkarte und mit der lockeren Feder immer da. Und J.J. Okocha war auch einer seiner Lieblingsspieler und wir haben ja so ein paar Prinzessinnen dabei gehabt. Ne? Da war Jörg Dahlmann einer von mehreren. Aber die Leute mochten das dann auch. Ne? Und dann ist so ein Kerner entstanden als der seriösere Gegenpol. Und
der Reinhold Beckmann mit einer roten Jeansjacke, glaube ich.
Ach, ja. Reinhold Beckmann hat immer mit Bedacht daran gegangen, was er anzieht und wie er so eine Sendung vorbereitet. Wir haben oft telefoniert vorher, dass er auch ein paar Gags kriegte. Ihm selber fiel mir nicht so ein. Und wir haben dann später so, als das immer größer wurde, als er dann auch noch einen Stellvertreter hatte, mit dem kam ich nicht so gut zurecht. Mit Reinhold immer gut, aber dann hatte ich auch den Eindruck, dass Reinhold zu viel gemacht hat. Der wurde auch Programmdirektor dann und da brannte die Kerze an zwei Seiten. Das war für mich auch schon so ein Anzeichen, dass die Geschichte irgendwann ausgereizt ist. Dass Rainer Rohrball hat mir damals als befreundeter Anwalt auch gesagt, wenn es um die Vertragsverlängerung geht, bist du auf das Geld angewiesen, verlänger, bist du nicht darauf angewiesen, mach einen Cut, Weil es ist besser, du hörst auf, wenn du aufhören willst, als wenn irgendwie in der Bildzeitung oder sowas sich hinten herausschreibt. Also die gucken sich ja jede Saison am Anfang einen Trainer aus, auf dem sie rumhacken und dann Redaktion, ich weiß ja, wie die so arbeiten alle inzwischen. Und das wollte ich bei mir eigentlich auch nicht haben. Und darum habe ich dann Vertrag auch nicht verlängert. Auf weniger Geld hätte ich mich ja noch eingelassen, wenn ich es gewollt hätte, aber ich habe auch keinen Bock mehr gehabt. Ich habe das Theater gehabt, dann kommst du aus Stuttgart zurückgeflogen, landest hier in Dortmund, fährst schnell mit dem Taxi zum Theater, um dann festzustellen, dass dein Koffer mit der Puppe noch in Stuttgart steht. Ne?
Das ist ja tatsächlich so passiert.
Ja, ist passiert. Und dann Lufthansa flog damals, dann haben die mir mit dem Taxi hinterher noch die Puppe 10 Minuten, bevor ich sie brauchte, den Punkt, war die da.
Ja, immerhin.
Ja, aber da ist mir auch ein Schreck in die Glieder gefallen, was ist denn die Puppe wirklich? Es verschwinden auch mal Koffer. Das war ja eigentlich meine zweite Haut. Und so leicht sind wir es danach nur noch als Bordgerät geflogen.
Ja, tatsächlich, ja. Okay. Aber diese Zeit fand ich natürlich damals, ich war ja dann, weiß ich nicht, 13, 14, 15, 16 Jahre alt, sehr interessant und spannend. Ich kann mich erinnern, im DSF, wie es damals noch hieß, also mittlerweile ja seit vielen Jahren Sport 1, da gab es dann Lothars Tagebuch. Ja, ja, da hat Lothar Matthäus dann erzählt, was beim FC Bayern so los ist. Gibt jetzt mittlerweile auch seit einiger Zeit eine wirklich fantastische Dokumentation im ZDF, diese FC Hollywood-Serie. Ja, ja. Und die sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man das noch nicht getan hat. Also, was damals alles los war, wie unbedarft vielleicht auch die Spieler gesprochen haben, ja, so ein Mario Baas da und Konsorten, ja, das war schon sensationell.
Mario Baas habe ich ein Interview mit, fahre nach Bremen und dann sitzt er auf seiner Zigarette und ich habe keine Lust. Er wäre bei extra hier hochgefahren. Ja, tut mir leid. Keine Lust. Bin ich wieder weggefahren. Ne? Also, was die sich erlauben konnten auch. Und damals galt auch noch nicht, es gilt das gesprochene Wort, so wie heute. Das hat immer so der Pressesprecher dabei. Das habe ich nur bei Bayern München erlebt. Das Spiel haben nämlich total beäucht. Da war ich bei meinem ersten Dreh in München. Nach einer Viertelstunde war ich schon beim Pressesprecher im Büro. Ne? Dass er mir erstmal die Beichte abgenommen hat. Was hast du hier vor? Und Jupp Heynckes Trainer, es lief nicht gut beim Bayern und da haben wir natürlich sofort geglaubt, der haut uns hier eine Pfanne. Hat mir ein Abendessen eingemacht mit Uli Hoeneß, mit dem Heynckes als Trainer. Da war noch der Haider dabei und der Pressesprecher noch und
Markus Hörwig.
Markus Hörwig, ja. Und ganz ausgeschlafen hat er.
Aber die waren dann umgänglich in solchen Gesprächen, so ich sag mal off the records?
Im Büro nicht. Mhm. Abends im Biergarten.
Krass. Also die konnten quasi Beruf und Privates konnten die trennen?
Nein, wir haben ja auch über Beruf gesprochen. Als sie gemerkt haben, dass ich nicht böse bin, dass ich, die haben sich angeguckt, was machst du da? Ne? Der Konflikt kam, Bayern spielte gegen Schalke und ich fragte dann, Bayern hatte irgendwie Mittelfeld einen Platz, fragte ihn Jupp Heynckes, ja, woran liegt das denn mit Mittelfeld? Und er sagt, ja, haben sich mal hier unsere Verletztenliste angeguckt. Und viele Spieler verletzt, ich sage, bei Schalke auch, aber gerade deswegen spielen die ganz gut. Ja, haben sie auch mal geguckt, wo die in der Tabelle sind. Ich sage, 3 Plätze vor ihm. Dann hat das Interview abgebrochen und dann kam der Hörweg. Und so, dann musste ich eine halbe Stunde da erstmal Beschimpfungen anhören. Und abends war alles locker, Bierchen dabei. Und dann haben die auch gemerkt, was ich da machen wollte und dass ich eben im Gegensatz zum Heynckes vorbereitet war, ne? Er nicht. Und das hat mich damals auch immer erstaunt, wie viele Spieler gar nicht wussten, wer ihr nächster Gegner ist und so weiter. Obwohl sie das als Beruf haben. Ich weiß heute, wo ich nächste Woche spiele und war schon teilweise erstaunt auch, ne?
Ja, also das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil ich eben gesagt habe, die sind so unbedarft wahrscheinlich an die Sache rangegangen. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass Mario Basler da vom Mannschaftsbus nach dem Spiel irgendwie mal auf den Kameramann losgegangen ist und sowas. Das sind ja Szenen, die kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, dass das passiert.
Der letzte, das war der Lehmann, als er dem die Brille geklaut
hat. Ja, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ja. Aber da siehst du mal, wie sich das entwickelt hat. Hast du, ich sag mal so, vielleicht so dann Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre gemerkt, dass sich das dann wieder in eine strukturiertere Form entwickelt von diesem, wir waren erst bei der Sportschau, ultrakonservativ, wir waren dann ein bisschen lockerer bei Anpfiff und RTL und dann auf einmal völlig bunt bei Rhein und Sat.1, dass es dann wieder so ein bisschen in die andere Richtung ging?
Bedingt, weil ja ein Großteil der Sat.1-Leute dann auch wieder bei der Sportschau waren. Balkowski ist ja heute noch Sportchef bei ARD und der kommt ja von ran. Er war ja unser Redaktionsleiter und ist ein guter Typ auch. Und der hat dann versucht, im Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen, sag mal, ran für Fußgänger, ne? Alles wieder runterdampfen. Und es war ja auch zu der Zeit dann die ganze Pressesprecher, die sich dann vorher mal die Interviews angeguckt haben. Und das war alles schwieriger geworden auch. Du konntest ja nicht mehr einen Spieler mal anrufen und was war da heute los? Und ich glaube auch so Lothar Matthäus Tagebücher wäre alles nicht mehr möglich, weil ja doch die dermaßen überwacht sind. Wenn du das heute mal so hörst, ich weiß, wenn ich später habe ich für den WDR mal hin und wieder mal einen kleinen Bericht gemacht, dann die Fußballer auch, ich schneide das mal raus, ne? Oder fast das mich der Winnie Schäfer, der hat mich mal angerufen, weil er ein bisschen zu viel über Borussia Dortmund gelästert hatte. Er wäre ja mal beinahe Trainer geworden und so, ich bin da ein bisschen aufgehauen, weil der BVB dann gesagt hat, der hat uns nur benutzt, um in Karlsruhe mehr Geld zu kriegen. Und dann rief der mich im Auto auf einmal an, hat er durch Bekannte dann, gemeinsame Bekannte, meine Handynummer gekriegt und dann, ich muss meine Genehmigung zurückziehen, kann ich nicht machen. Da muss ich ihm versprechen, Mensch, Winnie, ich schneide das ganz, ganz vegan, da wirst du mit leben können. Ich bin ja auch kein Böser. Ich will dich ja nicht vor der Wand laufen lassen. Und so ein Vertrauen muss ich dann aufbauen. Aber ich weiß, dass der eben mit seiner Presseabteilung richtig Ärger hatte, deswegen. Diese Sticheleien, das ging alles immer so.
Hast du damals in der Form der Berichterstattung daran ein bisschen den Spaß verloren, weil halt irgendwann mehr Kontrolle war, wie du das gerade so geschildert hast, dass dann die Pressesprecher drauf geschaut haben, dass die alle gemerkt haben, oh, wir stehen jetzt hier total im Fokus und du dir dachtest, das ist eigentlich gar nicht mehr das, wie ich das eigentlich machen will. War das auch so ein Grund, warum du das dann nicht mehr so intensiv gemacht hast?
Ja, das natürlich waren zwar ordentlich Einschränkungen gegeben, aber da war ich auch schon gar nicht mehr so vernetzt, dass ich habe dann für RTL nochmal hin und wieder was gemacht, wie bei der, da war Kloppo damals bei RTL Kommentator so oder Moderator, hier in Dortmund noch am Marktplatz auch und da habe ich schon beim Beiträge machen können, die habe ich noch machen lassen, was ich wollte. Aber WDR war schon ein bisschen schwieriger, die wollten dann immer gerne ein Skript haben vorher und das ist nicht so meine Art zu arbeiten. Ich arbeite auch gerne nach Skript, aber ich arbeite nicht gerne so, dass da hinter drei Leute gucken, ein Redakteur, der Chef vom Dienst und der Jurist, können wir dazu senden oder können wir das nicht? Ich lebe vom gesprochenen Wort auch mal, vielleicht auch mal ein drüber. Und
Spontanität.
Spontanität auch, ja. Ich durfte einmal bei Sky, die ein Porträt über Aki Watzke gemacht, da sollte ich 5 Minuten über Aki was erzählen und dann kam hier aus der Medienabteilung vermutlich der Einwand, dann hat Sky bei mir angerufen, nee, können wir nicht machen. Und dann habe ich Aki angerufen, haben den Problem. Dann, nein. Nee, ach, vom ersten Mal machen wir Wills. Und Aki sich dafür eingesetzt, dass ich wieder für Sky arbeiten durfte. Dann habe ich aber abgelehnt dann, weil ich eben mir auch das Recht genommen habe, ein bisschen angepisst zu sein. Und ich muss da nicht überlegt rein. Weißt du, den Status hatte ich mir mittlerweile erarbeitet, dass du nicht alles machen musst. Und bin ich auch dankbar gewesen, dass du nicht jedem Job hinterherlaufen musst.
Also verstehe ich das. Ja, ich verstehe das schon jetzt richtig, dass du sagst, irgendwann hast du den Spaß an der Fußballberichterstattung, also als aktiv Beteiligter dieser Berichterstattung verloren.
Ja, weil ich könnte mir gar nicht vorstellen, diese geschätzten Antworten, die du heute dann kriegst, ja, im Sinne der Mannschaft. Ich habe mal für lange Zeit einen Fußballwörterbuch machen dürfen. Und da habe ich das alles übersetzt, ne? Ein Dienst der Mannschaft und übersetzt heißt, ich war der beste fragende Trainer. Sie will mir die gleichen Antworten. Und dass sie dann, und dann steht auch, das siehst du ja im Bild nicht, der Pressesprecher 2 Schritte daneben, dass er jeden Moment unterbrechen kann und sagen, ja, wir müssen in die Kabine und die dürfen auch vieles nicht mehr sagen. Und das macht den Spielern auch keinen Spaß. Und wenn du heute privat mit Spielern sprichst, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit Sebastian Kehl beim Italiener treffen würde, der wird mir ja was ganz anderes erzählen, als er der Kamera erzählt. Und Rick wahrscheinlich auch.
Bedauerst du das?
Dass es so gekommen ist? Ja.
Dass es so extrem vor allem gekommen
ist? Ja, dass es so extrem gekommen ist. Aber es ist ja auch ein extremes Business geworden. Wenn du mal guckst, was da heute an Geldern erwirtschaftet wird, was sie auch machen müssen, dass der BVB die zweitteuerste Mannschaft in der Liga hat und jetzt erstmal 2 Spieler wieder verkaufen müssen, um wieder welche einkaufen zu müssen. Das ist ist nicht mehr so einfach, glaube ich auch. Und du musst eben, dann ist auch ein Börsen eingetragener Verein. Das heißt, wir müssen auch auf Aktienkurse achten. Und es ist nicht mehr so sexy, glaube ich. Ne? Auch für, wenn du verantwortlicher bist beim BVB, dann muss einer was erzählen. Ja, wir haben den Sportdirektor erst gerade kontaktiert und der Sportdirektor erzählt im anderen Interview, die waren schon im Januar da. Und wenn du dann hörst, wer die Fäden im Hintergrund gesponnen hat und dass der neue Sportdirektor dann eben auch schon seit letzten Sommer eine Ausschießklausel hat für Dortmund, dann weiß er im Grunde, wann der erste Kontakt war. Ne?
Ja, das ist das Entscheidende, glaube ich. Also es ist ein Business geworden.
Ja.
Ja, es ist ein Geschäft geworden. So.
Und ich werde mich gerne verarscht. Ja. Bloß dafür. Ich mache die Witze oder erzähle das euch. Und das möchte ich nicht. Vor allem, wenn ich es besser weiß. Ich habe mal eine Situation beim Borussia gehabt. Jens Lehmann wechselte zu Arsenal London. Und ich war im Trainingsgelände in Dortmund und frage dann, da gab es dann diese Pressebude dann auch am Rabenloh noch. Und da frage ich so, hör mal, wo ist denn Lehmann heute? Ja, ich krank. Ich sag, der ist in London. Nein, wüsste ich doch, der Pressesprecher, wüsste ich doch. Dafür haben sie es hier nicht gesagt. Und ich hatte ein Foto am Handy wieder da in London am Flughafen und machte die medizinische Untersuchung bei allen. Und dann erzählt er vor allen Leuten, na, weil er nicht zugeben durfte, dass es so ist. Der Deal war noch nicht trocken. Ne? Und das ist, wenn man manchmal mehr weiß als andere, vor allem Netzwerk ist ja alles in dem Job. Und ich hatte ein verdammt gutes Netzwerk. Wenn man so in seinem Bekanntenkreis einen sehr guten Spielerberater hat, der die Gerüchte alle kannte, wenn dann noch so ein Anwalt aus der Branche und wenn du dann viele Kollegen noch hast, überall das Gras wachsen. Und am besten, die besten Informanten waren immer die, die gerade keinen Job hatten.
Ich muss jetzt gerade mal hier anscheinend aufs Handy schauen, da wurde mir eine Nachricht aus der Regie geschickt. Ich hoffe, dass es alles so in Ordnung ist, wie es gerade ist.
Nicht zu lang.
Ne? Ah, ich kriege das Licht vom Fenster. Das habe ich mir fast gedacht, ja. Deswegen kann man nicht auf mich blenden. Wenn ich das jetzt hier so mache, ist das so in Ordnung. Fantastisch, ja. Weil da haben wir nämlich heute drüber diskutiert. Es ist ja nicht die erste Folge, die wir heute hier in der Westfalenschenker aufnehmen. Das kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Recht herzlichen Dank. Aber da kommt jetzt die Sonne rum, ja. Und die kommt so rum, dass es nicht gut ist. Also zumindest für mein Äußeres. Ich weiß nicht, ob bei dir noch was passieren kann im Negativen. Hm?
Ich finde Sonne in Dortmund schön.
Ja.
Trägt Merkel also zum Wohlbefinden.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich möchte mit dir auch noch darüber sprechen, wie das jetzt läuft in der aktuellen Zeit, wie du das als Konsument, als Fan wahrnimmst. Guckst du überhaupt noch was anderes als das reine Spiel? Weil wir haben jetzt über die Veränderung der Berichterstattung gesprochen, wie sich Spieler verhalten, wie sich Manager verhalten, wie sich Presseabteilungen verhalten. Und dafür gibt's auch gute Gründe. Aber du bist ja ganz anders als junger Steppke, als Fan aufgewachsen, als du jetzt bist.
Ja.
Deswegen nimmst du auch anders wahr. Guckst du das gerne? Außer jetzt das Spiel, die reinen 90 Minuten. Gefällt dir alles andere drumherum?
Nein. Also ich erwische mich häufiger dabei, hin und wieder, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, gucke ich sonntagmorgens Doppelpass. Diese Eunuchenrunde da, ne? Die wissen alle noch, wie es geht, aber können sie aber nicht mehr. Und wissen alles besser, aber sagen erst sonntagmorgens, was besser war und nicht samstags. Und diese Quali-Runde gucke ich mir hin und wieder mal an. Ich habe es jetzt, ganz schaffe ich es ja nie. Dann gibt es bei Sky so eine Diskussionsrunde, die ich mir hin und wieder mal angucke und bei Champions League Spielen, das Ganze gezählt davor, aber auch alle bei mich, wenn die da an dem Tisch stehen und in der Halbzeit, ich finde Lothar Matthäus Analysen sehr gut, ist wirklich mit seinen Analysen immer ganz weit vorne, aber da sind so ein paar andere Schlausprecher und die Trainer in der Pause, der wird gewechselt und aber weiß ich, das ist halt, es gibt vielleicht andere Leute, die mögen das, aber ich mag das nicht, vor allem, weil ich auch nur weiß, das ist alles nur Motorfilm. Die haben viel Geld bezahlt für Übertragungsrechte, müssen viel Sendezeit herstellen. Dann wird eben Sendezeit gemacht mit immer den gleichen Vorberichten, mit immer, hier haben wir noch einen Balljungen, der noch was erzählen kann. Und dann kommt der Statistiker, wenn Borussia einen Rasenflur gemäht hat, haben wir zu Hause nie gewonnen.
Ich bin ja dann froh, Bruno, dass du bei der schwarz-gelben Runde ständig reinhörst. Das ist ja schon mal dann positiv, wenn du sagst,
ja,
dieses Format, das
möchte ich nicht mehr. Ne?
Ja. Da bist du auch froh, dass
du deine schwarz-gelbe Runde, die kann ich mit dem Auto halten. Ich komme jetzt gerade aus Essen. Das ist dann, wenn die B1 voll ist, reicht das genau, um von Essen nach Dortmund einmal Spaß für eine Runde zu halten. Ich höre viel Fußball-Podcasts. Also das muss ich sagen, da sind ein paar gute dabei. Es sind weniger gute dabei, aber deine hört es ja schlimmer. Es gibt andere, die höre ich nur Interesse haben. Und ich war früher Fan von NML.
Ah ja, okay, ja, das ist ja der Podcast mit Mike Nöcker, Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang, glaube ich, ja, den es auch seit vielen, vielen Jahren gibt.
Die sind 8, 9 Jahre.
Ja.
Die fand ich mal gut, heute sind es 3 Selbstdarsteller. Und mit dem Wettbewerb, wie lange dauert es, bis der Beisenherz erst mal ein Hoeneß macht oder ein Basler und von Lukas Vogelsang, die Gigs, oh, da muss ich mal entspannen, zum Ausgraben haben. Mike Nöcker habe ich im Stadion ein paar Mal getroffen, mit dem komme ich ganz gut zurecht. Der ist mehr oder weniger manchmal auch hilflos, wenn er die beiden dann moderieren muss. Ja. Aber
ich habe es noch nie gesehen oder gehört. Ich kann es nicht beurteilen.
Die waren mal sehr, sehr, sehr frech, sehr anders. Und jetzt haben sie alle eben, das ist auch eine Maschine. Die verdienen viel Geld mit ihren Zeugs da und haben andere Jobs, sind viel auf Tour und dann merkst du eben, nur ein auswendig gelernter Kicker als Vorbereitung reicht nicht mehr. Ne? Man muss auch noch andere Drähte haben. Und als Dortmunder Informant Jan Gusecki reicht auch nicht.
Oh, okay, das war jetzt deine Aussage. Ne? Also das, man muss immer kurz überlegen, wo hört man zu und wem glaubt man was. Ist dir das auch mal passiert in deiner Zeit, als du noch ganz tief in dieser Branche drin warst, dass die Leute dir bewusst falsche Informationen gesteckt haben?
Ja. Das passiert sehr oft, wenn derjenige, der dir die Information gibt, testen will, wer hat wo was gesagt, wenn er sie die Wege verfolgen will. Ne? Das hast du sehr oft, wenn du mit Vorstand oder Präsidium sprichst. Dann kriegst du auch mal bei einem informellen Hintergrundgespräch, kriegst du auch mal 2, 3 Informationen, wo sie dann testen und wo kommen die zurück. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, sag nichts.
Ja, das ist immer der beste Weg. Ich bin ja relativ tief drin in der Handballmaterie und da muss man auch immer aufpassen, weil diese Blase ja noch viel, viel kleiner ist als im Fußball, weil da viel, viel weniger Menschen unterwegs sind. Ja, und dann kann das natürlich schnell auch zu einem Boomerang werden. Glaubst du, also wir haben jetzt ja über verschiedene Phasen gesprochen, also das sehr Konservative bis zum Ende der 80er Jahre, dann auf einmal das sehr, sehr Bunte in den 90er Jahren, ich würde mal sagen bis Mitte der 2000er, wurde es wieder ein bisschen gemäßigter. Aktuell empfinde ich die Fußballberichterstattung als sehr schrill und laut und alles ist geil und krass und mega. Mich persönlich holt das nicht so ab. Ja, jetzt bist du ja nochmal, wie gesagt, 2 Jahre älter als ich. Das heißt, du bist mit ganz anderen Berichterstattungsformen aufgewachsen. Holt dich das ab? Oder kannst du, sagen wir mal so, kannst du nachvollziehen, dass das andere abholt, wie das heute ist?
Nein, ich weiß ja, was dahinter steckt. Das war ja bei Sat.1 genauso. Viel Geld ausgegeben und dann musst du auch mal eine scheiße gute Route machen. Ne? Wenn ich ein Spiel in Dortmund gesehen habe, sag mal, jetzt diese Saison, die hinter uns liegende, dann bist du manchmal nach Hause gegangen, hast gesagt, das kann nicht sein. Dann siehst du das im Fernsehen in der Zusammenfassung hinterher. Dann fragst du, hat der ein anderes Spiel gesehen? Du musst, wenn du so viel Geld ausgibst für die Übertragungsrechte, kannst das ja nicht schiefstellen. Das muss ja dann immer alles super mega sein und dann hier noch eine Wiederholung und das Tor nochmal. Und es geht um Einschaltquoten und es geht um den Werbemarkt und da musst du heute wahrscheinlich so laut sein. Mir gefallen die ganze Scheiße nicht mehr, wenn die in der 3-Minuten-Zusammenfassung dann. Aber ja, jetzt guckt mal, teilweise siehst du auch im Bild, was das alles für Junghirsche sind. Und die kennen das vorher ja gar nicht. Ja. Und die kriegen auch nur den Auftrag, wow, mach das Ding gut. Und letztlich müsst ihr doch ehrlich sagen, dass die Bundesliga in den letzten Jahren wirklich schwächer geworden ist, bis auf Bayern München. Und wenn ihr dann die reißerische Berichterstattung da, das ist nicht das gleiche Produkt. Aber andererseits ist es eben auch so ein Produkt, wenn du anfängst, da offen und ehrlich drüber zu reden, dann bricht vieles zusammen. Dann bringen Sponsoren weg und dann guck mal, auch mit der ganzen Fangeschichte. Wenn man so ein Spiel sieht, dass wie bei Dresden gegen Hertha BSC da 20 Minuten das Spiel unterbrochen ist, wegen Pyro und Raketen und so weiter. Das muss auch noch gut sprechen. Das geht doch nicht. Dass so, heute gibt es viele Leute, die mit ihren Kindern nicht mehr in Scheidung gehen wollen. Weil so ein Scheiß da abläuft, dass du sagst, das will ich nicht. Und ich würde mir das heute, wenn ich noch kleine Kinder hätte, auch überlegen. ob ich die noch mitnehme. Ich habe meinen jüngsten Sohn mitgenommen, der war 3 Jahre alt. Da konntest du es noch ändern. Und jetzt?
Ja, jetzt kannst du ihn auch noch mitnehmen, ne? Also so ist es nicht. Also ich
glaube, hier ist es noch... Sehen, nach dem Abschied hinter schon, wo ich gedacht habe, da, ich kenne mich in Dortmund gut aus, dann geht es mal heute in eine andere Richtung und dass du erst gar nicht in so eine Eskalation reinrutschst.
Ja. Ja, es ist aktuell sowieso ein großes Thema. Mal gucken, was da alles noch bei rumkommt. Wir wissen ja, wann diese Sendung aufgezeichnet wurde, ja. Also ist jetzt kein Geheimnis. Aber sehnst du dich manchmal nach ruhigerem Fußball, wie er früher war?
Nein, ich würde mich sehnen nach einem Fußball. Nehmen wir, pass auf, jetzt meine ich ein paar Feinde. Unsere Südtribüne. Wenn in der zweiten Halbzeit 20 Minuten Schalalala gesungen wird und so Mantra-Gesänge und ich selber schon denke, was soll der Scheiß? Die Spieler hören das doch auch, wenn die nicht unterstützt werden. Das ist immer ein Wechselspiel. Das weißt du aus meiner Schallansprecherzeit auch. Wenn es mich gelaufen ist, dann habe ich alle Lautsprecher auf Nord, Ost und auf der West ausgemacht, haben nur die Süd angesprochen. Jetzt mal nochmal Kasala. Und dann kam situationsbedingter Unterstützung. Die Mannschaft war vorne bei. Das ist anders als Schalalala. Und wir haben es bei allen Spielen erlebt, gegen Bayern München. Ist doch eine ganz andere Performance gewesen im Stadion. Da habe ich gedacht, was erlebst du denn heute hier? Das ist ja eine Wiedergeburt von der Südtribüne als Macht. Wenn die Südtribüne sich wirklich mal wieder als Macht definieren würde, den Verein zu unterstützen, die Mannschaft nach vorne zu peitschen, dann wären wir auch, hätten wir bestimmt einige andere Spiele in Dortmund gesehen. Und wenn die sich selber feiern, ja, ich war mal bei einigen Auswärtsspielen dabei, und wo ich dann zum vorne mal, kannst du mal wieder umdrehen, oder ich möchte das Spiel sehen. Was bist du denn für einer, ne? Da sind ja viele, die nur Party machen. Und das hat doch mit Unterstützung meiner Mannschaft nichts zu tun. Und das geht mir auf den Wecker. Und dann wünsche ich mir so Spiele wie Bayern München. Da war noch ein Spiel neulich.
Ja, das Spiel gegen Pauli, glaube ich, oder HSV, wo es gedreht wurde nach dem
Wo auf einmal auch eine ganz andere Stimmung da war. Und wenn du dann mit Stielern sprichst und die dir sagen, da geht mir auch so auf die Eier, diese 20 Minuten. Und dann so. Die gehen da auch ins Stadion, weil sie sich gut fühlen wollen. Und die wollen nur angefeuert werden auch. Und Emotionen erleben. Das ist keine Emotion, was da läuft. Und das ist sowas wünsche ich mir wieder. Und das glaube ich, dass das beim Großteil der Fans auf der Südtribüne auch wieder wächst, dieses Gefühl. Weil ich ja E-Mails von denen kriege und die mich dann fragen, was war damals schon, was war da anders, was können wir anders machen. Und da bin ich in einem guten Austausch. Da finde ich gute Typen dazwischen, die sich Gedanken machen. Wie können wir wieder anders werden als Macht? Wir werden in ganz Deutschland immer noch anders wahrgenommen als die Sintis.
Ah, das ist so, deiner Meinung nach?
Ja.
Also wir haben ein besseres Image, als du das aktuell bewertest?
Ja. Und da, wenn ich höre, beste Fans der Nieren, muss ich sagen, Moment mal, du, hin und wieder sehe ich schon mal was Besseres in anderen Stadien, wo ich ein Beispiel, ich war beim Pokalspiel Rot-Weiß Essen Borussia Dortmund. Diese kleine 19.000 Zuschauer.
Das ist sensationell, war ich auch.
Miniatur Westfalenstadion. Was die Tribüne von Rot-Weiß Essen dargebracht hat, an Unterstützung, das waren die auch mal. Die ganze Zeit, von der ersten bis zur letzten Minute, die Mannschaft unterstützt. Auch wenn du verloren hast, aber du hast alles gegeben und kein Schalalala gemacht. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich fühle mich in meine Anfänge versetzt. Das fand ich richtig gut. Und das habe ich in anderen Stadien auch schon erlebt. Und da muss ich sagen, dass bei Borussia Dortmund vielleicht auch eine Entwicklung wieder in der Richtung ist, dass man spüren auch alle, dass die ganze Rituale vom Anpfiff, dass alles festgefahren ist, diese Abläufe da. Und da muss man mal wieder was Neues kommen, eigentlich. Und ich habe schon mal in der Westfalenhalle war neulich eine Veranstaltung, größte Chorsänger, 3000 Chorsänger. Und ich habe die Dirigentin angesprochen. Weil ich mal bei einer Veranstaltung bei der WM 2006 hatten wir auch einen Dirigenten, der mit 5.000, 6.000 Leuten auf dem Friedensplatz hat die dirigiert und haben die Chorsänge gemacht. Und nach einer halben Stunde war das richtig gut anzuhören, was er mit denen gemacht hat. Und da habe ich die Dirigentin angesprochen, ob sie das im Stadion vorstellen, bevor der Sünd. sag mal, eine Stunde oder anderthalb Stunden vorher mit der Süd zu üben. Mit Mikro, jetzt ihr so, ihr so. Würde die gerne machen. Jetzt versuche ich, den BVB mal da hinzukriegen, ob man diese verrückte Idee einfach mal ausprobiert. Weil da ist so viel Potenzial auf der Südtribüne. Und wenn die jetzt so a cappella singen, das ist ja noch ein bisschen schief, dann machen die Pauken runter, aber wenn du mal 3-4 Spiele mit einer richtig guten Dirigentin, den versucht, aus der Masse weiter rauszuholen, ist ein Versuch wert.
Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird, also ob es zustande kommt, sagen wir mal so, ja, weil.
Da bin ich gar nicht mal so, ich glaube schon, dass ich das hinkriegen könnte. Weil, ich kenne einige beim BVB, die sich auch sehnlich eine Änderung wünschen.
Diese Kultur, die ist ja eigentlich entstanden, ich sag mal so Mitte, Ende der 90er, ne? Diese Ultrakultur, weil du hast ja auch noch die Zeit miterlebt, wo man in Stadien in Deutschland gesehen hat, wie die Menschen sich in der Kurve geschlagen haben.
Ja.
So, ne? Also dann habe ich es doch lieber so, wie es jetzt ist, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, als so, wie es damals ist, was ich zum Glück nicht miterlebt habe. Aber es müssen ja schlimme Zustände gewesen sein. Glaubst du denn, dass dann auch wieder irgendwann eine Phase kommt, wo sich das so, wie es jetzt ist, wieder ändern wird und entwickeln wird in eine andere Richtung? Oder glaubst du, es ist jetzt mittlerweile so manifestiert, dass es so bleibt, wie es ist?
Ich glaube, Kleppo Heinen zeigt auch noch. Ich war bei einem Auswärtsspiel, da wollte ich aus dem großen Block raus, weil da eine heftige Wemserei war. Und warum hauen die sich gegenseitig vom Kopf da? Und ich gehe hier als Blödmann, der nur so eine Karte da gekriegt hat und der dann auch die Abläufe auf so einer Tribüne nicht kennt, dass die... Den Sitzplatz, den du hast, ist alles Deko, ne? Du musst sein, wo Platz ist. Und dann stehen hier ein Vermummter mit dem Büro und da und dann auf einmal fangen er sich zu kloppen. Da will ich zwischen sein, ne? Und ich glaube, dass ich das auf der Süd hin und wieder auch schon mal gesehen habe. Auf der Nord habe ich es gesehen bei Gästefans, die hauen sich auch vom Kopf. Die sind auch nicht mal alle grün. Und das muss wohl auch damit zusammenhängen, dass auch immer ein bisschen Alkohol im Spiel ist. Also Masse reagiert immer anders, als wenn du die Hooligans triffst oder auch Ultras triffst. Ihr gegenüber sind sie lieb, sind sie in Ordnung und wir, die sind in der Masse, dann ist Gruppenzwang, dann ist fühle ich mich nicht mehr wohl. Mich kriegst du auch nicht mehr auf die Südkurse.
Ja, also du kannst gerne mal mit mir auf die Süd kommen, da wo ich bin, ich kann nicht atmen. Nein, ich bin unten in der Ecke, da ist alles in Ordnung. Also da musst du ja gar keine Ecke. Also ich habe einen schnellen Weg zum Ausgang, ja, also ja. Das ist immer ganz gut, da kannst du natürlich schnell an die Getränke und an die Würstchen, aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Das ist natürlich jetzt eine Debatte, da können wir noch 2-3 Stunden drüber reden, weil es auch immer auf die Perspektive der Einzelnen ankommt. Du hast natürlich auch völlig zu Recht gesagt, wenn du die alleine triffst, sind die immer alle sehr, sehr freundlich. Ne? Ja. Es ist wie bei vielen, glaube ich, vielen anderen Thematiken auch immer so, hast du eine große Gruppe, dann fühlt man sich auch ein bisschen anders, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen sicherer, dann fühlt man sich auch vielleicht gezwungen, Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht machen will. Jetzt mal unabhängig von dieser Thematik. Ne? Das ist eigentlich überall im Leben so. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen die Kurve kriegen zum Sportlichen.
Ich wollte auch sagen, wenn Borussia besser spielen will, jetzt das Problem, was ich gerade angeprangert habe, auch nicht. Ne? Weil ich gesagt, das ist eine Wechselwirkung. Der Funke von Tribüne kann sich auf seine Mannschaft übertragen, der kann sich auch von der Mannschaft, wie gegen HSV, auf die Tribüne übertragen. Und genau wie Schlotterbeck gerne Silber in der Hand haben will, ja, muss er besser spielen. Ne?
Ja, und was ich gerne hätte, das darf ich an dieser Stelle nicht vergessen. Ich hätte sehr, sehr gerne, dass ihr allen Kanälen folgt, die schwarz-gelbe Runde betreffen. Erstmal YouTube-Kanal abonnieren. Da könnt ihr vorbeischauen, liken, kommentieren. Das ist ganz wichtig, wenn ihr ins Stadion geht. Oder ihr seid irgendwo unterwegs, ja, mit dem Auto und ihr hört da die schwarz-gelbe Runde. Kurzes Foto machen. Einfach hochladen, in eure Instagram-Story markieren und so weiter. Auch da folgen, anderen davon erzählen. Ihr wisst, wie das läuft. Ihr könnt vorbeischauen auf schwarz-gelbe-runde.de. Wenn ich dir jetzt in der vergangenen, ja, ich sag mal gut Stunde, die wir jetzt hier sitzen, richtig zugehört habe, wirst du bei der Weltmeisterschaft sehr wenige Spiele sehen?
2 muss ich sehen, weil ich da als Moderator engagiert wurde, irgendwo bei einer Veranstaltung. Da muss ich also bis zum bitteren Ende.
Aber wenn Deutschland spielt, ne?
Ja, da muss ich bis zum bitteren Ende bleiben. Und normalerweise wäre diese WM für mich in Katar.
Hast du viele Spiele der WM in Katar gesehen? Nein.
Ich habe Russland nicht bekommen.
Ah ja. Liegt das an den Gastgeberländern oder an der Entwicklung des Fußballs und der Kommerzialisierung?
In Russland war es beides. Da hat mich auch die deutsche Mannschaft nicht interessiert. Da sind wir da auch sehr unrühmlich, glaube ich, auch gegangen. Und das ganze vorher schon mit dem Getöse, mit La Mannschaft und ist alles immer meine Welt gewesen, wo ich gedacht habe, diese Verbierhofisierung, ne, ist schädlich für den Fußball. Und Katar hab ich auch nicht gucken wollen, weil ich habe das Endspiel geguckt und da habe ich zum Beispiel, das hat mich so angewidert, wie man hinter den Maradona?
Ja, Messi, meinst du?
Messi.
Ja, das ist ein kleiner Unterschied.
Ja, natürlich, ja. Messi. Wie man nämlich braucht er. Da steht er da, zieht den Pokal und dann kommt der Infantino an und hängt ihm dann noch so eine Saudi-Kutte um und der ist missbraucht worden. Der war höflich genug zu sagen, ich mach jetzt hier nicht den Lauten und das will ich nicht sehen. Sowas will ich nicht sehen und ich möchte auch keinen Infantino mehr sehen eigentlich. Ne? Und ich glaube,
du möchtest ja Fußball sehen.
Ich will Fußball sehen, ja. Und ich glaube auch, dass das in Amerika, Mexiko, Kanada bei den Temperaturen ist nicht so sexy. Ich glaube auch, ja, wenn ich jetzt eine Prognose hier, werden wir vor oder nach der WM ausgeschaltet.
Also ich bin sehr gespannt.
Zu Hause, oder?
Ich bin sehr gespannt erstmal, ob das überhaupt alles ausgestrahlt werden kann, wenn das hier durch die FSK läuft, ja, ob das hier alles so durchgeht, ich weiß es nicht. Nein, also diese Sendung wird definitiv vor der Weltmeisterschaft ausgestrahlt. Also nach Saisonende, wir befinden uns jetzt hier nach Saisonende. Borussia Dortmund ist gerade am letzten Spieltag ganz knapp deutscher Meister geworden, weil die Bayern eingebrochen sind. Darüber sprechen wir aber nicht, aber sie wird nach der Saison, ja, wir sind guter Dinge auf jeden Fall, wird nach der Saison ausgestrahlt, aber also, weißt du, ich gucke am Ende gerne diese Sportart und deswegen werde ich natürlich auch Spiele der Weltmeisterschaft gucken. So. Ich meine, du kannst ja den ganzen Tag im Sommer nichts anderes machen, also entweder bist du draußen grillen oder du guckst Fußball.
Ja, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen dann von der Gesellschaft ab. Wenn ich irgendwo beim Grillen bin, dann läuft so ein Fernseher, wenn es flimmert, guckst du immer, ne?
Ja, also pass auf, hast du einen Grill?
Ja, sicher.
Ja, hast du einen Garten?
Fernseher aus.
Ja, das ist doch kein Problem. Das ist kein Problem. Ich organisiere den Fernseher, du organisierst den Grill und was kann ich da erwarten? Was wird da kredenzt?
Erstmal, ich habe auch einen schwarz-gelben Schrankkorb. Ne?
Oh, auch schön. Ja.
Ja, und
aber du fährst dann schon groß auf. Das ist schon meine Erwartungshaltung, wenn ich vorbeikomme.
Wenn ich grille, habe ich meistens zu viel. Ne? Da habe ich immer für mehrere Tage.
Ja. So stelle ich mir das vor. Ein schönes Barbecue bei Bruno zu Hause. Können wir uns darauf einigen? Ein WM-Spiel, es muss ja nicht mal Deutschland spielen. Wir können auch, weiß ich nicht, Curaçao gegen Äquatorial Guinea gucken, falls die überhaupt qualifiziert sind. Ich weiß
es nicht. Du warst ja noch der Spielerwahl, ne?
Ja, ja. Also, wie gesagt, ich biete dir das gerne an, dass du mein Gastgeber bist. Ja,
also, wenn ich da bin, mache ich das auch.
Ja, ich spüre keine finale Überzeugung in deiner Aussage.
Nein, ich habe noch keinen Urlaub geplant, also.
Okay. Ja, 4 Wochen am Stück wirst du ja auch keinen Urlaub nehmen, hoffe ich mal.
Habe ich schon gemacht.
Ja, ja, okay. Was können wir denn von dir eigentlich noch, und damit kommen wir zum Ende, in den nächsten Jahren noch erwarten? Du tust ja immer noch so ein bisschen durch die Gegend. Wie lange willst du das eigentlich noch machen?
Was soll ich sonst machen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wie lange willst du den Podcast machen?
Also, ja, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber du machst das, solange du Spaß hast, kann man das so sagen?
Ja, guck mal, ich habe das Theater jetzt ein Jahr zu. Und das Theater, eigentlich fehlt es mir nicht als Einrichtung so mit dem ganzen Druck. Das jeden Tag spielen, das fehlt mir. Ich war das erste Halbjahr danach so von schlecht gelaunt. Dann hast du eine Mahlzeit am Tag mehr, weil du ja abends nicht auf der Bühne bist, wie es auf dem Abendbrot ist. Und dann hast du 5 Kilo mehr am Tacho und dann musst du wieder langsam runterarbeiten. Und seit Januar habe ich auch einen Agenten, ich spiele wieder mehr. Ich komme auf 2, 3 Veranstaltungen pro Woche und das lastet mich wesentlich mehr mental aus. Ich habe viel Konzeptarbeit gemacht. Ich werde auch ist keine Konkurrenz für dich, aber ich werde auch einen Podcast haben. Der wird aber nicht so ein Podcast sein und der wird dann irgendwann zum Abrufen sein, nicht jede Woche sowas, sondern...
Also was Geschichtliches zur Stadt Dortmund oder was machst du da genau?
Stadt Dortmund und Borussia.
Mhm.
Beides, weil die Entwicklung doch nah beieinander hängt. Und ich habe dann noch einen Kinderpodcast in Arbeit. Also das Thema interessiert mich schon sehr, aber in erster Linie, ich habe für Firmen habe ich Projekte geschrieben und auch, ich arbeite an einem großen musikalischen Projekt zum Thema Fußball und Hochkultur. Also nicht mit einer Band, sondern mit großem Orchester. Das Ding ist noch nicht spruchreich, aber da gibt es ein gutes Konzept, was jetzt ich weiß nicht, ob es so verändert schon beschlossen ist, aber was mich unheimlich reizt, sowas mal konzertant auf die Bühne zu bringen und zu zeigen, dass Fußball Musik nicht nur Bruderei ist.
Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich glaube, einige der Dinge sind spruchreif in dem Moment, wo die Sendung läuft. Also könnt ihr gerne vorbeischauen auf den einschlägigen Portalen, ja, und einfach gucken, wo ist Bruno unterwegs. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ich möchte mich bei euch da draußen bedanken. Ich kann nicht sagen, wann jetzt die nächste Sendung läuft. Das weiß ich nicht. Ja, soweit plane ich nicht voraus. Aber wir wollten hier heute in der Westfalen-Schenke und damit nochmal herzlichen Dank an Christopher, der das möglich gemacht hat, die Gelegenheit nutzen, auf jeden Fall noch eine zweite schöne, hochwertige Sendung aufzuzeichnen. Vielen Dank nochmal an Sarah und Leon, die das alles hier aufgebaut haben, die das möglich gemacht haben, dass es eben so schön aussieht. Und nochmal der Hinweis an euch. Einfach vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de und da werdet ihr fündig, was sämtliche Informationen rund um dieses Format angeht. Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.